So, wir machen weiter 94 bis 2000. Die Jahreszahlen dazwischen, das ist, also häufig schaut man in der Computerspielgeschichte, sind solche Einschnitte neue Konsolengenerationen, weil dadurch irgendwie was Neues in die Welt kommt, auch neue Spiele, zum Teil auch neue Genres. Aber die Frage ist, welche Konsole man halt irgendwie als Zäsur nimmt. Das ist nicht so ganz klar, weil es, also sind es die Portablen oder sind es die wirklich die Fernsehkonsolen oder sind es irgendwelche PC-Generationen und so. Das bleibt ein bisschen willkürlich, ich brauche halt irgendwelche Einschnitte. Im Grunde genommen hätte man die Folien als einen Foliensatz machen sollen mit 500 Folien und dann irgendwie immer da weitermachen, wo man gerade steht. Aber da ich ja auch diese kulturhistorischen Randbemerkungen dazu setze, mache ich halt immer mal so einen Einschnitt. Aber Sie dürfen jetzt nicht glauben, das wäre irgendwie klar, 94 muss man irgendwie einen Schnitt machen. Aber 94 kann man halt einen Schnitt machen. Zu den 90ern. Genau, jetzt kommen wir natürlich in die Zeit. Ah, deswegen habe ich es ja auch gesetzt. Sie erinnern sich, damit sind Sie groß geworden. Sie haben die Augen aufgemacht und Pikachu gesehen. Und das ist so die Zeit. Was ganz spannend ist, dass Pikachu bis heute oder Pokémon bis heute erfolgreich läuft. Und demnächst kommt der, ich glaube, die sind jetzt bei über 600 Pokémon. Jetzt kommt ja X und Y raus. Also es geht einfach so weiter. Die drucken damit Geld. Also was will man machen? Das war insofern ein Einschnitt Kultur, also ein popkultureller Einschnitt, als zum ersten Mal so eine Franchise rauskam, die sehr kommerziell war und ganz klar an Kinder sich gerichtet hat. Und in einer Art und Weise, dass die Erwachsenen nicht mehr mitkamen. Und das war neu. Also auf der einen Seite merkte man, verdammt, da sind Kinder, die schaffen es, 152 Pokémon inklusive Entwicklung und Fähigkeiten und Stärken und Schwächen auswendig zu lernen mit kryptischen Namen. Und eben auch ihre Sammlung zu verwalten. Also ganz schlecht kann es nicht sein. Auf der anderen Seite richtet sich das eben genau, also Erwachsene hatten kein Interesse daran oder zu wenig, um zu sagen, da will ich irgendwie mitkommen. Und es riegelte sich so eine kindliche Welt ab, die halt jenseits von Playmobil und Barbie und He-Man und wie sie alle hießen, also es gab ja immer schon solche symbolischen Welten für Kinder, aber die war dicht. Da kamen Erwachsene nicht rein und der verstand auch die Kinder nicht mehr. Wenn die dann über irgendwelche Angriffsformen und Stärken und Schwächen und Elemente reden. Und auf der anderen Seite war aber klar, Nintendo geht dahin, vermarktet, Fernsehserie, mehrere abendfüllende, also große Spielfilme. Ich glaube, bis heute gibt es 9 oder 10 Pokémon-Spielfilme, Comics, Computerspiele, Sammelkarten, also das Ganze irgendwie als geschlossenes Universum, was unglaublich groß war, unglaublich viel Geld kostete. Also der soziale Druck war da, dass man da mitmacht, aber die Hermetik auch. Und Sie können mal, vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Ihre Diskussion mit Eltern oder Älteren, die Diskussion in der Zeit nachverfolgen. War mal wieder der Untergang des Abendlandes, bis dann die ersten Pädagogen sagten, hier, wir haben es uns jetzt mal angeschaut, so schlimm ist es gar nicht und die lernen ja auch was und es bringt sie nicht völlig von der Schule und von der rechten Bahn ab. Aber Pokémon ist da wirklich ein Einschnitt, der dann natürlich entsprechend oft kopiert wird. Und inzwischen gibt es ja keine Frühstücksflocken mehr ohne Sammelkarten und dem Versuch, irgendwelche Maskottchen zu etablieren. Man muss sagen, auch kaum jemand hat es so gut geschafft wie dieses Pokémon-Universum. Was ist das? Ah, okay, verstehe. 95, also jetzt kommt das Internet, kommt jetzt in Schwung. Also das Internet heißt das World Wide Web. Und 95 versucht das Time Magazine Fuß zu fassen in diesem neuen Markt. Also das ist genau die Frage, die Zeitschriften bis heute umtreiben. Wie kann man eigentlich damit Geld verdienen? Und ist es das Ende der gedruckten Zeitschrift, wie wir sie kennen, der gedruckten Zeitung? Also Time versuchte es und scheiterte. Also kam irgendwie da nicht rein. Und sie reagierten wie bis heute auch, also gerade in Deutschland, die Presse reagiert, dann versuchen wir mal, das so ein bisschen anders auszuleuchten. Also nicht nur als Ort der Möglichkeiten, sondern vor allem als Ort der Bedrohung. So, und da wurde dann eine Studie veröffentlicht, dass 70-80% aller Pakete, die im Internet transportiert werden, Porn sind. So, und das war natürlich nicht so ganz klar, also es war nicht unerheblich und Porn war auch eines der ersten Inhalte, die im Netz flottierten, aber eben nicht die ersten, weil die Community aus Wissenschaftlern bestand, aus Forschungseinrichtungen, aus Militärs und die hatten nicht nur Porn im Kopf. So, aber dann hieß es, doch haben sie. Und eigentlich ist das was ganz Schlimmes. A new study shows how pervasive and wild it really is. Can we protect our kids and free speech? Man muss aber dazu sagen, diese Diskussion hält bis heute an. Nur muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt die Generation, die damals so erstaunt in den Bildschirm geschaut hat. Also Porn bezieht sich hier nicht auf Kinderpornografie, also Pornografie mit Kindern, sondern eigentlich Pornografie, die sich an Erwachsene richtet, aber auf die Kinder zugreifen können, weil es keine Filter gibt. Das Problem ist bis heute virulent und es gibt immer mal Initiativen, die sagen, wir müssen Pornfilter einführen, und zwar weltweit, europaweit, landesweit, die dann auch für Erwachsene gelten. Und dann gibt es wieder den Aufschrei, nämlich Free Speech. Also was machen wir eigentlich mit Angeboten, die in Kanada frei gehostet werden? Filtern wir die hier raus? Wie kriegt man Zugriff? Und wie kann man unterscheiden, ob da von Brustkrebs oder von Brüsten die Rede ist? Oder ob Leute einfach ihre Urlaubsbilder am Strand oder von ihren Swingerpartys hochladen? Das kann ein Computer nicht unterscheiden, sehr häufig. Und jeder versucht, das automatisch zu filtern, filtert so viele Positiv-Dinge raus und dann ist der Aufschrei wieder groß, hier würde Free Speech zensiert. Und faktisch leben wir in einer Zeit, in der die Generation, die in den 90ern aufgewachsen ist, ungebremsten und ungefilterten Zugang zu Pornografie hat, sofern sie ungebremsten und ungefilterten Zugang zum Internet hat. Nur ist das auch eine Generation, die besser damit umgehen kann als ihre Eltern, die halt, oh, Internet und ich weiß nicht und ja, wir haben jetzt auch so einen Computer, das braucht man ja heute. Aber Kinder sind da häufig viel unverfangener an diese Technik rangegangen. Auch das, naja, das gilt mit Einschränkungen bis heute, aber es ist genau ihre Generation und ich will ja ihre Biografien jetzt gar nicht kennen, aber irgendwie mussten sie genau damit umgehen und auch in diesem Diskurs stecken, wie schädlich das eigentlich ist für Kinder. 1995 ist das Jahr, in dem Bill Gates, der Gründer von Microsoft und ja doch so damals die große Figur, die Windows irgendwie groß macht, der schreibt ein Buch über The Road Ahead, 95, und schreibt über die Zukunft der Informationsgesellschaft, ohne das Wort Internet auch nur einmal zu erwähnen. Das ist dann 2 Jahre später in der Second Edition, also natürlich war das plötzlich also zentraler Bestandteil der Microsoft-Strategie, aber es war 95 nicht jedem klar und das ist jetzt nicht nur ein Problem von Microsoft, die gingen davon aus in so einem internen Memo, das Internet ist sowas wie ein globales Telefonnetz. Ist ganz spannend, aber jetzt für Microsoft nicht wirklich. Also sie haben es natürlich wahrgenommen, aber nicht als relevant eingestuft. 95 veröffentlicht Nicholas Negroponte, der Leiter des MIT Media Labs, das Buch Being Digital, indem er mal so seine freien Fantasien, wie so in 5 Jahren die Welt aussieht, aufschreibt oder in 10 oder 15 Jahren. Vieles davon inzwischen geht in die Richtung, aber Sie haben hier im Grunde genommen dieses Spannungsfeld zwischen der völligen Utopie, alle kriegen Zugang zu den besten Bildungsressourcen und zu den spannendsten Global Communities und müssen sich mit vielen Dingen nicht mehr beschäftigen. Stimmt. Oder alle kriegen Zugang zu Filthy Porn und jetzt dann in Deutschland natürlich auch die Neonazis, die pädophilen Neonazis, die ja immer auch als Bedrohung im Raum stehen. Also zu den schlimmsten Subgruppen, zu Bombenbauanleitungen etc. stimmt auch. Und irgendwie gibt es halt entsprechende Bücher, die sagen, die Welt wird besser oder die Welt wird schlechter und vereinsamt und alles geht den Bach runter. Das wird in verschiedenen Filmen, also in verschiedenen Gattungen nochmal aufgegriffen, also zu unseren fantastischen Genres. Horror in den 90ern, da passiert nicht sehr viel. Also irgendwie so, es gibt natürlich diese Entwicklung, der Splatterfilm entwickelt sich weiter, aber er wird halt immer splatteriger und da kommt wenig. Es gibt ähnlich wie beim Actionfilm jetzt so Parodien, also die irgendwie das Genre als Genre mal zur Kenntnis nehmen und Scream ist ja so eine der erfolgreichsten Reihen, die im Grunde genommen immer so die Filme des Jahres nimmt. Also man kann, glaube ich, jedes Jahr kommt so eine Scream-Reihe raus, so ein Scream-Film raus oder alle 2, die so die Neuheiten der letzten Jahre oder der Klassiker nimmt und daraus eine abstruse Geschichte bastelt. Das Spannendste in den 90ern war wahrscheinlich das Blair Witch Project von auch 94, 95 mit Handkamera, also was einfach mal sagt, um Horror braucht man weder Splatter, noch braucht man riesige Special- und Visual Effects oder fantastische Creatures, sondern die Atmosphäre, um die geht's. Und das Ganze lief so viral, dass sie sagen, wir hätten da Found Footage. Wir haben Footage gefunden von dieser Gruppe im Wald und angeblich gibt es auch Menschen, die das geglaubt haben. Auch da weiß man nicht, ob das nicht Teil der PR-Kampagne ist, dass es diese Menschen gibt, die aber keiner kennt. Aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich Menschen, die mit Medien nicht so richtig umgehen und nicht so unterscheiden können zwischen fiktionalen und realen Formaten. Also es ist glaubwürdig, aber ganz eigentlich auch nicht. Nichtsdestotrotz, der Film hat eine große Wirkung, weil er zeigt, man kann auch mit einer Handykamera oder mit einer DV-Kamera kann man stimmungsvolle Filme machen. Bis das in den Computerspielen ankommt, so Slender wäre so ein Beispiel, das wird noch lange dauern. Computerspiele setzen doch häufiger auf Schockeffekte mit viel Grafik und viel eben Visual Effects. Auch der Abenteuerfilm, naja, es gibt halt Jumanji, wäre ganz spannend jetzt im Bereich Visual Effects. Müssen wir mal gucken, Jumanji, Stampede. Das ist einer so der ersten Filme, in denen jetzt nicht nur Dinosaurier. Vom Fernseher abgefilmt, aber. Also hier geht es dann mal um realistischere Tiere, die am Computer gerendert werden. Also man sieht so ein bisschen den Greenscreen hier schon, aber also Film ist jetzt unerheblich, so ein Spiel wird halt lebendig. Aber von hier bis zu Life of Pi, also dieses Leben, Schiffbruch mit Tiger, in dem der gesamte Tiger, ich glaube alle Tiere sind im Computer erzeugt, in einer Art und Weise, dass man es eigentlich gar nicht mehr erkennt. Das ist ein weiter Weg, aber letztlich fängt es hier bei Jumanji an zu sagen, wir gucken halt nicht nur auf Drachen und Dinosaurier, sondern wir nehmen jetzt mal Tiere, die man aus dem Zoo kennt und versuchen die nicht in Form von Cartoons, sondern in Form von Fotorealismus auf die Leinwand zu bringen. So, und das andere große, der andere große Film der 90er, nein, im Bereich Visual Effects ist Waterworld, also der größte Flop, glaube ich, aller Zeiten, weil er einfach also sich maßlos finanziell übernommen hat und im Vergleich zu dem, was er eingespielt hat. Was hier aber interessant ist aus Bereich Visual Effects, ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es finde, Waterworld, Water Visual Effects, ist einfach die Art und Weise, wie hier Wasser, oh Gott, das kommt man natürlich in irgendwelche Shows, wie mit Wasser umgegangen wird. Es gibt so ein paar Szenen, in denen das Meer, nicht, da würde nicht auf dem Meer gefilmt, sondern man hat versucht, das Meer nachträglich einzubauen. Aber ich muss gestehen, also bevor ich das suche, hier sehen Sie unten diesen kleinen Ausschnitt. Da war der große Ozean, man filmt auf dem Tanker im Trockendeck oder im Studio und baut dieses endlose Meer per Computer ein. Es gibt andere Filme, die jetzt im Bereich, also Fantasy, es gibt ja dieses High Fantasy und Low, also High Fantasy spielt so in der Herr-der-Ringe-Welt, Low Fantasy in der Conan der Barbar-Welt und dann gibt es dieses Real Fantasy, das spielt in unserer Welt, ist aber mit fantastischen Elementen angereichert und The Mask wäre da vielleicht ganz interessant. Funny Scene, okay, ja, Funny Scene ist immer gut. Also Jim Carrey halt, der diese Maske findet und die transformiert ihn. Und das läuft alles am Computer mit extrem, also da läuft da viel Matchmoving. Sie müssen den Schauspieler aufnehmen, und die Bewegung dann entsprechend im Computer nachbauen. Und das ist nochmal was anderes als Terminator, wo sie den kompletten Terminator rotoskopieren. Das ist natürlich alles noch geschminkt hier. Das ist ja genau der Witz, dass man versucht, eine Computeranimation zu bauen, die dann auf so eine künstliche... auf so ein künstliches Gesicht draufgesetzt werden. sondern das geht jetzt immer so weiter. Also das wäre so The Mask als so eine Mischung wieder aus Real Life und Visual Effects. Auf der anderen Seite Dragonheart, auch das sollte man mal gesehen haben, ist nach Jurassic Park einfach einer der, mal gucken, ob wir den Drachen sehen hier, Draco. Und Draco, das Spannende an Draco ist, er hat irgendwie 10-mal so viele Polygone wie die Dinosaurier in Jurassic Park und wurde nach den Gesichtszügen von Sean Connery gebildet. Also sie haben sowas wie Face Motion Capturing von Sean Connery genommen und damit dem Drachen so ein etwas sympathisches Aussehen verliehen. Ich gucke mal, ob ich ihn hier auch finde. Meistens haben sie ja dann doch nur... Also die tun sich jetzt zusammen, ja, haben sie mal. Und das ist halt der Vorteil bei Visual Effects. Also ich meine, jeder weiß, wie ein Drache aussieht, aber keiner weiß es, weil man keine Drachen kennt. Also da kann man sich mehr Freiheiten erlauben, ohne dass es creepy aussieht, wie bei Menschen. Also menschliche Charaktere, das klappt immer noch nicht, aber Drachen kriegt man hin. 97 kommt dann Prinzessin Mononoke, also ist halt ein japanischer Zeichentrickfilm mit Computeranimationselementen. So, und das ist jetzt im Grunde genommen der Durchbruch des japanischen Zeichentrickfilms im westlichen Kino. Was natürlich einhergeht auch mit einer zunehmenden Interesse für Manga. Also das Interesse bei Comics verschiebt sich weg von den US-amerikanischen Produktionen, die ja häufig aus so einer Superhelden-Ecke kommen, zu den amerikanischen Mangas. Und es ist so eine Anime-Tradition, in der auch Heidi und Pinocchio und sowas stand, die in den 80er Jahren aktiv waren und die zusammen vielleicht auch mit der Pokémon-Zeit dann dafür verantwortlich sind, dass Ende der 90er sehr deutlich stärkerer fernöstlicher Einfluss in dem fantastischen Kino, aber auch in der Populärkultur zu vermerken ist. Hongkong wird Teil von China und plötzlich fängt die chinesische Filmproduktion, findet also über Hongkong so ihren Weg in den Westen und einige Schauspieler wandern aus, so Jackie Chan und Jet Li, die einfach internationale Stars werden. Und damit dann auch so diese fernöstlichen, das ist glaube ich nur Soundtrack hier, keine Ahnung, irgendwie hängt der Film. Ist ja egal, Sie werden es im Zweifel, kennen Sie die eh alle. So, und da kommen dann chinesische Schauspieler oder japanische Schauspieler auch stärker ins westliche Kino und dann entsteht sowas wie Matrix als so eine Mischung aus Kung-Fu und Science-Fiction-Film. Das entsteht dann so in den 90ern. Und was kommt, was haben Forrest Gump und ein Schweinchen namens Babe zusammen? Dieser Versuch, unsichtbare Visual Effects einzubauen. Also Forrest Gump, ich habe hier erstmal, nee, hier ist mal Schweinchen namens Babe. Genau, das ist so ein Film jetzt hier, können Sie mal. So, und das kennt man aus anderen Filmen, so Lassie, also dass die Tiere irgendwie ihre Schnauzen bewegen und dann versucht man da Text reinzurendern oder Text rein zu synchronisieren oder man nimmt irgendeine Bewegung und versucht das zusammenzubauen. Für einen Film, der fast nur aus animierten Dialogen, aus Dialogen unter Tieren besteht, wäre das viel zu mühsam gewesen. Und was sie hier machen, ist echte Tiere aufnehmen, aber dann nur die Schnauzen halt nachträglich digital zu bearbeiten. Und das ist so ein Effekt, da man Dressurfilme kannte, war dem, also vielen war nicht klar, dass es sich dabei um Visual Effects handelt. Ebenso wie bei anderen Filmen auch so mit sogenannten unsichtbaren Visual Effects. Und das sind keine Effekte, die sich so ausstellen, so sozusagen hier, wir haben einen Drachen, wo jeder weiß, okay, es gibt keine Drachen, das muss sein, sondern das ist ein Film, der versucht, die Visual Effects eigentlich, am besten ist, wenn sie gar keiner sieht. Genauso wie bei Forrest Gump. Wobei bei Forrest Gump, der dann auf Kennedy trifft, da ist ganz klar, irgendwie Tom Hanks war nicht in den 60ern im Weißen Haus. Aber man nimmt Dokumentarfilme aus der Zeit und bearbeitet sie halt so, das ist jetzt ein echter Film, nur der hier ist halt an der Stelle nicht im Original drin. So, also da hat man halt die richtige Szene genommen, aber das sind, also da gibt es ja eine ganze Menge solche kleinen dokumentarischen Szenen in Forrest Gump, die alle am Computer entstanden sind, zumindest diese Mischung daraus, dieses Compositing, was versucht realistisch zu sein, so realistisch, dass, na wer wieder nicht weiß, es ist ja ein Film mit einem Schauspieler, also es wirkt so glaubwürdig, dass es tatsächlich hätte stattfinden können. Im Guten und im Schlechten natürlich ist dann der Weg offen für Manipulationen von Video- und Bildmaterial, was wiederum Thema von anderen Filmen wird, dass man jetzt Beweise fälschen kann durch diese Computer, so im Reich der Sonne und solche Filme, die genau das dann zum Thema machen. Science Fiction, wie gesagt, aus Japan, Ghost in the Shell. In the Shell ist ein ganz weltweit bekannter Anime, der dieses Cyberpunk-Thema aufgreift, so eine Mischung aus KIs und Robotern, Cyborgs und Menschen. Independence Day beendet die Ära E.T., also dass jetzt die E.T.s wirklich nicht mehr freundlich sind, die auf die Erde kommen, sondern jetzt sind die, ich meine, die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs der 80er ist vorbei und auch der Zusammenbruch der Sowjetunion hat jetzt nicht zu der großen Prosperität geführt. Es gibt die ersten Anzeichen einer Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit steigt. Das Fremde ist plötzlich nicht mehr was Willkommenes, was uns Gutes will, sondern das Fremde wird jetzt wieder bedrohlich, was unseren Independence Day kaputt machen will, was auch immer das Fremde ist. Das ist ja der Vorteil von Science Fiction, Projektionsfläche für Ängste und Wünsche zu sein. Und in den 90ern ist die Zeit der Wünsche vorbei, jetzt geht die Zeit der Ängste wieder los. In vielerlei Hinsicht, ökologisch, aber eben auch ökonomisch. Und in diesen Zeiten kriegt dann erstmal Science Fiction und später dann der Horrorfilm, der boomt dann mit, weil das diese Genres sind, in denen solche Themen problemlos aufgegriffen werden können. Und das ist eigentlich wie so ein Seismograph für die Stimmung eines Landes oder einer Kultur, ist die Frage, welche Science Fiction Filme schreibt sie oder welche Science Fiction Geschichten erzählt sie sich eigentlich. Starship Troopers sei vielleicht noch zu nennen, ein Film, ein Jahr später kommt dann StarCraft raus und Starship Troopers ist basiert auf dem Roman von Heinlein, aber die Art und Weise, wie hier die gegnerischen Insekten, diese Bugs dargestellt werden, wird ganz wesentlicher Inspirationsquelle für die Zergs in StarCraft sein, einem sehr erfolgreichen Spiel, was also in Korea zum Nationalspiel erhoben wird. Also in Korea ist StarCraft das, was in Deutschland Fußball ist. Da gibt es also Profispieler, die also Hunderttausende bis Millionen pro Jahr verdienen, die eigene Fanclubs haben. Und wenn sie einen Jungen oder ein Kind in Korea fragen, wovon es später mal träumt, so als Beruf, dann will das nicht Fußballprofi werden, sondern StarCraft-Profi. Das ist ganz interessant, dass dieses Spiel also in so einem Land so viel auslöst, aber es ist natürlich so für die Echtzeitstrategie ein durchaus relevanter Titel. Ansonsten gibt es eine Menge dystopische Filme, Cube als eigentlich Independent-Movie sei zu nennen oder The Fifth Element von Luc Besson, in dem so diese Blade Runner-Atmosphäre nochmal aufgegriffen wird. Contact, in dem halt die Frage des Kontakts mit außerirdischen Lebensformen aufgegriffen wird. Oder Gattaca, was wirklich ein visionärer Film war, weil es hier um eine dystopische Gesellschaft geht, in der Genanalysen an der Tagesordnung sind. Und also man lernt Leute nur kennen, wenn man die richtigen genetischen Profile hat. Und das noch vor dem Boom, der Biotech-Boom, der um 2000 erst einsetzt. Und man muss sagen, also der Film, inzwischen ist es ja nicht mehr ganz so wild, aber der Film ist eigentlich 15 Jahre zu früh gekommen, weil die dystopischen Bewegungen, die die Biotechnologie auslöst, erst 10 Jahre später so richtig sich auch in der Gesellschaft gezeigt haben. Und auch das ist ein Vorteil von Science Fiction, dass man einfach mal alternative Weltentwürfe hinsetzen kann und das mit solchen Charakteren durchspielt, ohne dass man sich darum kümmern muss, ob das technisch realisierbar ist. Naja, und ganz klar, in Star Trek gibt es den Wechsel der Generationen, jetzt auch im Kino. Two Captains, One Destiny. Das Prequel, also überhaupt die Tatsache, dass es Prequels gibt im Mainstream-Kino, wird durch Episode 1 in Star Wars 1999 an den Mann gebracht. Und dann dachte man ja, ist die Saga abgeschlossen, aber durch den Disney-Kauf wird das wahrscheinlich jetzt verramscht werden. Also wenn jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neuer Star-Wars-Film kommt, ist das wahrscheinlich für den gesamten Kosmos gar nicht so gut. Wir werden sehen. Und dann 95 gibt es, also ab 95 in den 90ern, gibt es dystopische Filme über das Internet. The Net mit Sandra Bullock als autistischem Hacker, autistisch nicht, aber als sozial zurückgezogenem Hacker. Völlig unglaubwürdig, aber es geht um Identitätsdiebstahl, um Datenschutz, also ganz relevante Themen. Auf der Gegenseite Johnny Mnemonic, die Keanu Reeves so als anderen Cyberpunk-Hacker, genauso eine Fehlbesetzung, etablieren. Ein Film von, auf dem Screenplay von William Gibson, der halt so einer der Cyberpunk-Autoren in den 80ern war. Und dessen Screenplay ist dann in den 90ern plötzlich so, das ganze Wort Cyberspace kommt aus den 80ern und wird aber in den 90ern relevant, weil auch hier die Science-Fiction wieder sagt, Internet, 960K Modems, egal, wir sind doch fast schon in einer virtuellen Welt. Also wenn ich Ihnen mal zeigen darf, wovon man da träumte. In dieser Zeit Room Service Treat Preacher. Future Internet, genau. Und das war 95, also muss man dazu sagen. So loggen sie sich da ein. Cyberglaves, Oculus Rift, also eine Datenbrille. Und so weiter. Also das ist das Internet, wie man sich das so vorgestellt hat in den 90ern, wie es dann mal werden wird. Und es war allen klar, 95 war allen klar, um 2000 wird es so sein. Da sind wir alle eingezogen in den Cyberspace. Das war ausgemachte Sache, dass um die Jahrtausendwende das passiert. Die Frage ist nur, müssen alle mit oder können ein paar draußen bleiben? Strange Days greift es auf als... Da nimmt man nämlich seine Träume auf oder seine Vorstellungen und kann die weiterverkaufen. Da gibt es so einen florierenden Schwarzmarkt mit 3D-Filmen, also die direkt im Kopf aufs zentrale Nervensystem zugreifen. Lawnmower Man ist basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und greift auch dieses Thema Cyberspace auf. Und immer geht es darum, dass der Mensch irgendwie im Cyberspace sich verliert. Und Lawnmower Man 2, Beyond Cyberspace, da wird halt der zentrale Kampf im Cyberspace ausgetragen. Gleiches Thema, aber anderer Film, The Truman Show. Auch hier geht es um diese medialen Wirklichkeiten und Menschen, die diese mediale Welt mit der echten Welt verwechseln. Das passt auch sehr gut in diese Zeit. Also das geht hier nicht über computervermittelte Welten, sondern halt um so Reality-TV. Aber es geht um den Verlust des Unterschiedes von Realität und medialer Wirklichkeit. Existenz macht es halt von David Cronenberg in einer etwas düsteren Welt, in der die Spieler nicht mehr wissen, sind sie in einem Spiel oder nicht und was ist eigentlich Spiel und was ist Wirklichkeit. Ganz interessant, also wie Computerspiele, da muss man halt keinen Computer haben, sondern das ist alles so realistisch, dass man es gleich mit Menschen filmen kann. Das ist clever, weil die Computergrafik gar nicht so weit war, realistisch Menschen darzustellen. Und das ist so eine der Tropen, man filmt einfach normale Menschen und sagt, so ist es, wir sind jetzt gerade im Cyberspace und dann klappt das schon. Der 13. Stock greift ein altes Thema auf, also war ein alter Film, Welt am Draht hieß die aus den 60ern, in der auch hier wieder Menschen in dieses Holodeck, in dem Fall halt in den 13. Stock gehen und dort ihre Herausforderungen erleben. Und natürlich so der Kulminationspunkt The Matrix, in dem ganz viele dieser Filmthemen aufgegriffen und in diesen Actionfilm da zusammengesetzt wurden, der wiederum also von Akademikern aufgegriffen wurde. Es gab ein paar Tagungen zu dem und auch Tagungsbände, die also die Philosophical Implications of the Matrix analysiert haben. Leider gab es nie eine Fortsetzung von diesem Film. Das kann man ja von anderen auch sagen. Also die, die es gab, die waren es halt nicht wert. Aber es gab eine Menge Computerspiele, die direkt oder indirekt von Matrix irgendwie beeinflusst waren. So, Tom Cruise, Vanilla Sky, auch da wieder ein, jetzt in dem Fall von einem Unfall entstellter, schöner junger Mann, der halt in seiner Traumwelt weiterleben will. Also das sind alles so Filme, die in den 90ern sich mit Cyberspace auseinandersetzen. Und es gab große Spieleverfilmungen wie Street Fighter, Mortal Kombat und Wing Commander, die alle irgendwo auf den letzten Rängen der Filmqualitätslisten sitzen. Und die im Grunde genommen so dieses Gefühl vermittelt haben, Spiele und Geschichten, das passt einfach nicht zusammen. Also man kann aus Filmen keine guten Spiele machen und aus Spielen keine guten Filme machen. Da gibt es verschiedene Gründe, woran das liegt, aber es gibt tatsächlich dieses Spannungsfeld Geschichte und Spiel, das muss nicht zusammengehen. Das liegt natürlich auch daran, dass man in den 90ern kaum vernünftig Geschichten erzählen konnte in Spielen. Aber es liegt auch daran, dass das Medium Computerspiel erstmal kein narratives ist. Man kann Narrationen darin irgendwie unterbringen, aber es liegt den Spielen erstmal nicht bei. Und wer eine gute Geschichte haben will, der sollte zu einem Film greifen und nicht zu einem Spiel. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die Medialität des Computerspiels, diese Fragen stellt man sich in den 90er Jahren zum ersten Mal. Aber man findet noch keine richtig befriedigende Antwort. Und es entsteht dieser Cinema-Envy, also dass Spiele gerne so sein würden wie Kino, aber es einfach nicht hinkriegen und alle Versuche, das zusammenzubringen, halt auch immer grandios scheitern. Also noch nicht mal grandios, einfach kläglich scheitern, muss man sagen. Und 95 kommt ein sehr wichtiger Film raus, The Game von David Fincher, der ja auch Fight Club und Seven gemacht hat, also der so menschliche Albträume oder menschliche Abgründe ausloten will in seinen Filmen. Und The Game ist das, was wir dann später als Pervasive Game nennen oder ein Spiel, was in der Außenwelt spielt, also wo er, dieser reiche Wall Street Schnösel, da ist er mit Michael Douglas auch gut besetzt, den man auch aus Wall Street kannte, der halt in einem Spiel teilnimmt, was dann in seiner echten Welt stattfindet. Und das wird auslösen, diese Bewegung der Pervasive Games, die bis heute gibt es die. Also das geht in diese Richtung auch der Live-Role-Playing-Games. Aber vor allem gibt es ab und zu solche Spiele, die in der Außenwelt spielen und hier in dem Fall auch mit Schauspielern und alles groß also inszeniert. In dem Film geht das. Echte Spiele sind da ein bisschen bescheidener. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist durch die GPS-Geräte. Also dass wir haben mobile Geräte bei uns, die wissen, wo wir sind in der Welt. Und da entstehen eine Menge Spiele, die genau auf diese Daten zugreifen und sagen, okay, wir legen einfach eine symbolische Schicht über deine Welt und wenn du an dem Ort bist, dann passiert was. Denken Sie an diese Schatzsuchspiele. Und da gibt es verschiedene andere, wo Sie dann Pac-Man hätten, dann spielen Sie Pac-Man in Manhattaner Innenstadt, einfach weil Sie Geräte haben, die wissen, wo sind die Geister und wo ist der Pac-Man. Also es gibt eine Menge Spiele, die genau darauf aufsetzen und da ist eigentlich, dieser Film ist nicht der erste, der greift wiederum andere aus den 70ern auf, aber das ist so ein Initialzünder. Ich weiß nicht, ob ich den in dieser Vorlesung, also in dem Semester noch ansprechen kann, diese Pervasive Games, aber es ist enorm spannend, gerade die Kombination von Computer- und Echtzeit-Umgebung. So, medientechnisch tut sich einiges. Wir haben natürlich AOL, also 1995 wird das Internet und diesmal wirklich das Internet kommerziell geöffnet. Also der Bildungs-Backbone in Amerika darf jetzt, da dürfen solche Anbieter wie America Online und die arbeitet mit ihrem eigenen Netz. America Online ist älter als der Zugang zum Internet. America Online öffnet das und die haben eben die Fragen, do you have a 44 oder 288 Modem? Also wir reden hier von Kilobit, das ist echt nicht viel. Das sind so Zeiten, da bauen sich Bilder so strichweise auf und so. Also das ist weit entfernt von DSL heute. Aber der übliche Zugang zum Netz. Und Sie kennen auch diese pfeifenden Töne, um sich mit dem Internet zu verbinden. AOL wird so mächtig werden, dass sie Ende der 90er Time Warner schlucken fast. Also dann heißt es AOL Time Warner so als Firmenname. Und 5 Jahre später wird AOL wieder, oder ich glaube vor wenigen Jahren wurde AOL jetzt wieder aus dem Firmennamen entfernt, weil AOL eigentlich nicht mehr relevant und fast nicht mehr existent ist. Es baut sich diese Dotcom-Blase auf, weil man eben dachte, so um 2000 übernehmen die eigentlich die Welt, diese Firmen. Der Netscape Navigator kommt raus und demokratisiert den Zugang zum World Wide Web. Sie brauchen halt für das World Wide Web nicht nur die Infrastruktur auf Seiten der Server, sondern sie brauchen auf ihrem Computer auch ein Programm, was die Webseiten anzeigt. Und das wird halt 95 mit dem Netscape Navigator, der aus dem Mosaic, das war so ein experimenteller Browser, hervorgeht und greift diese Navigationsmetapher auf. Also im Internet surfen oder im Internet navigieren, was der Explorer dann auf seine Art machen wird, greift es auf, dass es irgendwie eine Riesenwelt ist, die man erstmal erkunden will, und dieses Programm gibt einem halt das Steuerrad in die Hand. Yahoo geht an die Börse 1995. Yahoo ist eine Suchmaschine, die bis heute existent ist und deren Spezialität es lange war, dass sie nicht automatisch die Webseiten indiziert, sondern von Hand verlesene Links ihnen anbietet. Sehr viel weniger als die Konkurrenz, aber die waren dann halt also wirklich auch die Besten ihrer Zeit. Nur irgendwann, also das Internet wuchs exponentiell und Yahoos Mitarbeiter allerdings nicht. Und irgendwann haben sie den Überblick verloren und letztendlich heute ist es ein riesiges Portal mit E-Mail und News und was sie haben können, und sie kaufen viele Dienste auf. Es ist spannend, dass es sie immer noch gibt, aber letztlich ist ihr Geschäftsmodell halt nicht so ganz klar. Google gab es zu der Zeit noch gar nicht. Da war dann, Lycos war die große Suchmaschine und später Alta Vista, bis Google dann eigentlich Anfang der Nullerjahre so den Suchmaschinenmarkt übernommen hat. 1995 gibt es Java, was gerade für Computerspiele auf dem Handy relevant sein wird, bis dann die Smartphones kommen und es letztlich wieder ihre eigenen Programmierumgebung mitliefern. Aber Java ist eigentlich seit von 98 bis 2005 die Technologie, also im Computerspielebereich, die Technologie, auf der auf Handys Computerspiele laufen. Java ist eine sehr große Programmiersprache, die gerade auch in Firmen eingesetzt wird. Und da muss man sagen, die gibt es auch noch bis heute. Also sie hat jetzt fast 20 Jahre auf dem Buckel und sie gibt's noch, sie wird auch noch fleißig benutzt. Ist eine der beliebtesten Programmiersprachen am Markt. 97 kommt Flash, von damals noch Macromedia raus, inzwischen von Adobe gekauft. Auch das wird für die Internetspiele sehr relevant sein. Bis heute ist es das. Also ganz viele Netzspiele sind einfach in Flash programmiert. Inzwischen, seit Apple sich weigert, Flash zu implementieren, ist es auf dem absteigenden Ast, und ich gebe ihnen noch 4 Jahre, dann ist Flash eigentlich bedeutungslos. Aber von 97 bis 2010 war das eine große Nummer. Die DVD löst nicht die CD, sondern die VHS-Kassetten ab. Und die DVD hat plötzlich nicht nur 700 Megabyte, sondern 4,4 Gigabyte. Das sind richtige große Datenmengen. Und im Gegensatz zur CD, die ja 8 Jahre braucht oder fast 10 Jahre, bis sie zur CD-ROM in dem Computer zur Verfügung steht, geht es bei der DVD deutlich schneller. Also 95 kommt die DVD auf den Consumermarkt und 97 gibt es schon DVD-ROM und eine der ersten Spiele ist Riven. Und da haben sie jetzt die Möglichkeit, nicht nur kurze, sondern richtig große Filmsequenzen unterzubringen. Sie können ja auf so einer DVD einen ganzen Spielfilm packen. Und deswegen ist es noch einfacher, Computergrafiken da in großen Mengen unterzubringen. Und Riven ist eine entsprechend große, vorgerenderte Welt. 95 sagt Microsoft, also das kann nicht sein, dass diese Konsolen uns irgendwie, also die neuen Konsolen, die da rauskommen, den PC, der PC ist eigentlich viel mächtiger, ein PC hat viel bessere Technik. Und es kann nicht sein, dass das so eine miese Spieleplattform ist. Es gibt Soundkarten, es gibt bessere Grafikkarten. Und ab 95 wird Microsoft DirectX einbauen, was direkt auf die Hardware zugreift und nicht mehr über den Umweg über Windows gehen muss oder über DOS. Und DirectX ist bis heute die Technik, also eine der beiden Techniken, um auf dem PC vernünftig Spiele darstellen zu können. Und so eines der ersten ist Lego Island auf DirectX 1.0, Road Rash für DirectX 2.0 oder dessen 2 im DirectX 3.0. Und das geht so weit. Ich glaube, wir sind derzeit bei DirectX 11 mit ganz tollen Funktionen. Ich glaube, damit hat Microsoft gesagt, damit endet das. Also nach DirectX 11 haben wir keine Pläne. Und damit können sie halt sehr fotorealistische Grafiken mit Partikeln und Stoffen und allen möglichen Dingen abbilden. Und sie brauchen nur noch Spiele, die darauf zugreifen. 96 kommt die Grafikbeschleunigung raus. Also da werden Grafikkarten selbstständige Computer. Ich hatte Ihnen das schon mal gezeigt bei der 3D-Grafik, diese 3DFX Voodoo Graphics-Karte, die dazu führt, dass sie sowas wie Anti-Aliasing haben, also diese Pixelränder werden aufgelöst, die werden einfach aufgeweicht. Grafikbeschleunigung, die moderne Spiele überhaupt erst möglich machen, egal in welchem System. Ob sie eine Konsole nehmen oder ob sie einen PC nehmen, dann letztlich sind ja doch die gleichen Grafikkarten drin verbaut oder sehr ähnliche. Und zu sagen, nicht nur der Prozessor kümmert sich um die Grafik, sondern wir haben eine eigenständige Einheit, war ein Riesenschritt zu dem Punkt, dass heutzutage Grafikkarten mächtiger sein können als der PC, in den sie verbaut sind. Also die funktionieren auch völlig anders. Und der Vorteil von Computergrafik ist, jeder Bildpunkt ist unabhängig von den anderen zu berechnen. Also Sie können wirklich mit 1000 Kernen, können Sie da losgehen, oder mit 1000 solchen Render-Engines können Sie losgehen und versuchen, 1000 Punkte gleichzeitig zu berechnen. Das geht halt 1000-mal so schnell, als würden Sie nur einen berechnen. Und genau das machen Grafikkarten heute, dass die entsprechend viele Renderkerne haben. Das ist kein kompletter PC-Kern, aber genug, um einzelne Bildpunkte zu berechnen. So, und dann haben wir die Computerspiele in der Zeit. Wir haben jetzt verschiedene Dispositive, Homecomputer, Arcade, Konsolen, Handhelds, das geht los. Also wir hatten Handhelds schon in den 80ern, aber das geht erst in den 90ern so richtig los. Auf den Homecomputer, die Zeit ist vorbei. Also der Amiga, das sind noch die letzten relevanten Homecomputer, die es gibt in den 90ern. Aber es kommen keine relevanten Titel raus. Also es gibt höchstens Adaptionen, aber es wird sehr schnell deutlich, dass die technisch nicht mithalten können, entweder gegen die Konsolen oder gegen die PCs. Vielleicht das spannendste Spiel, was ein Homecomputer-Release war, ist Dune 2, als Vorläufer der Real-Time-Strategy-Games, eben wie StarCraft, WarCraft, Command & Conquer und so, die in den 90ern ja den großen Markt ausgemacht haben. Also 90er ist so das Jahrzehnt der Echtzeit und also Echtzeitstrategiespiele, der Aufbauspiele, vor allem in Deutschland. Und Dune 2 nimmt vieles davon vorweg, dass sie Ressourcen abbauen, also Dune in diesem Frank Herbert-Universum angesiedelt. Sie müssen halt da entsprechende Ressourcen abbauen, um ihre Fabriken zu basteln, gegen die Sandwürmer kämpfen, natürlich auch gegen Gegner, aber es ist vor allem so ein Ressourcenverwaltungsspiel und gar nicht so sehr ein Kampfspiel. Die vierte Generation der Konsolen, also insbesondere die NES, also Nintendo Entertainment System, wird abgelöst durch die Super NES mit dem Super FX-Chips für mathematische, argonautische Rotation und I.O., also für bestimmte Berechnungen. So Spiele wie Star Fox oder Super Mario World, Yoshi's Island sind solche System-Seller für die SNES. Ich verzichte jetzt so ein bisschen auf Filme, also jetzt bei den meisten Spielen. Ja, vielleicht Star Fox, müssen wir schon mal sehen. Star Fox 1993. Was sie nämlich hier, also was die 90er auszeichnet in der Computergrafik, ist der Übergang von Pseudo-3D zu echten 3D. Also das hatten wir ja, ich meine, das hatten wir ja schon in den 80ern gehabt, solche Ansätze, aber das wird im großen Stile stattfinden. Also sie haben halt ganz Lambertian Shading, Flat Polygons und so, alles, was man halt hinkriegen kann. Aber wenn Sie an so Spiele wie Space Harrier denken, die so ähnlich aussehen mit Sprite Scales, also wo Sprites auf Sie zukommen, die immer größer werden. Kurze Erinnerung, Space Harrier. Das war ja ein Spiel, was ganz ähnlich funktionierte. Sie erinnern sich vielleicht noch dran. Das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das gezeigt habe. Das funktioniert ja ganz ähnlich. Aber hier haben Sie halt vorgefertigte Bilder, die immer größer werden. Also Sie haben da pro Raumschiff 3 oder 4 Bilder und so, und die kommen dann auf Sie zu. Ist hier das Spielprinzip sehr ähnlich, aber Sie haben halt Polygone. Und Polygone haben den Vorteil, die Berechnungen sind dann immer gleich. Sie können es auch, wenn Sie ein besseres System haben, sieht die Grafik besser aus. Und es war einfach die zukunftsweisende Technologie. Und heute haben wir halt 10.000 Polygone, da sieht man dann nicht mehr so richtig die Geometrie darunter. Aber das fängt in den 90ern an, dass die Spiele zunehmend über 3D-Engines verfügen. Die Arcade arbeitet auch in dem Bereich, Virtual Racer und Virtual Fighter. Also ich kann Ihnen den Virtual Fighter, habe ich es noch offen? Ja, habe ich gerade leider nicht offen. Ich muss es Ihnen halt zeigen, ich meine, das bringt ja sonst nichts. Das funktioniert ganz genauso. Wir können ja mal gucken, Virtual Fighter. Wahrscheinlich geht es hier sehr gut. es ist 10th Anniversary. Hier ist vielleicht ganz gut. 16 Minuten werden wir haben, um so ein Spiel anzugucken. Also Sie können hier, das ist wie in jedem Kampfspiel, Sie können halt verschiedene Charaktere wählen. Sie sehen wirklich sehr deutlich die einzelnen Seiten der Polygone. Und der große Vorteil bei polygonbasierter Grafik ist die freie Kameraführung. Also Sie sind nicht mehr davon abhängig, dass Sie Ihr Sprite immer von der Seite zeigen, sondern Sie können, werden wir gleich sehen, Sie können dann so den Finish-Move, können Sie dann nochmal von der Seite, von oben, von vorne, von hinten mit Kameradrehung zeigen. Und das führt dann natürlich zu so einem stärkeren, naja, Sie haben wieder so einen Film-Look, den Sie hier aufbauen können, weil Sie zumindest eine freie Kamera haben. Wenn man sieht, wie ein Virtual Fighter heute aussieht, das hat dann noch eine deutlich bessere Grafik. Aber die freie Kameraführung, das kriegen Sie dann halt schon Anfang der 90er hin. Und das ist der große Vorteil von Polygonen, dass Sie die Szenerie, auch bei den Rennspielen, Virtual Racer, können Sie sich vorstellen, läuft ganz ähnlich, dass Sie die Szenerie aus ganz vielen Blickwinkeln darstellen können. Und damit, naja, das Ziel ist ja immer so, es soll aussehen wie im Fernsehen oder wie im Kino. Und das kommen Sie mit einer Polygonmodellierung, kommen Sie dem Ziel natürlich deutlich näher. Dann gibt es ein Spiel, was interessanterweise zu früh für seine Zeit ist, Virtua Cop, was auch so ein polygonbasiertes Spiel ist, aber Sie haben halt so eine Lichtpistole, Rayguns. Virtua Cop, da sind Sie halt Cop und müssen halt auf die Gangster schießen, aber nicht mit einer Maus oder mit einem Joystick und einer Taste, sondern Sie haben eine echte Waffe in der Hand. Und wenn Sie die Diskussion um Killerspiele verfolgen, der wird ja meistens von dem Interface abgesehen. Also es ist völlig egal, ob ich mit einer Maus ziele und auf eine Maustaste drücke oder mit WASD mich bewege. Das ist für den normalen Spieler ja ununterscheidbar. Also der kann mit einer Beretta so gut umgehen wie mit seinem Joystick, weil das Interface in der Diskussion keine Rolle spielt. Bei Virtua Cop kann man durchaus sagen, hier wird ja gezielt, hier wird ja abgedrückt. Klar, es gibt keinen Rückstoß, es gibt keine Verkantung, aber es ist dem wahren Tatbestand viel näher. Nur gab es in der Zeit diese ganze Killerspieldiskussion beziehungsweise die Angst um Amokläufer, die sich irgendwie an solchen Spielen warm spielen, die gab es einfach noch nicht, sodass dieses Spiel in den Spielhallen stand. Es war einfach eine lustige Freizeitbeschäftigung. Sie erinnern sich, in den 40ern hatten wir solche Spiele auch schon, nur halt nicht mit Lightguns. Jede Kirmes bietet sowas an, dass sie halt mit Plastikwaffen oder mit so Spielzeugwaffen auf irgendwelche Gipsfiguren schießen. Da hat dann auch niemand Angst. Aber hier hat man halt menschliche Figuren, auf die man schießt. Und das löst ja in dem durchschnittlichen Spieler also eine Verwirrung aus, dass er jetzt meint, immer wenn es ein Problem gibt in der Welt, löst man das halt mit der Waffe. Weil auch da natürlich alle auf einen zugehen. Also die Diskussion fängt nicht an, aber solche Spiele, die lösen die Diskussion dann eher wieder aus House of the Dead. Da schießen die halt auf Monster, also auf Zombies in dem Fall. Und da ist die Frage, kindertauglich oder nicht. Also die audiovisuelle Darstellung ist hier das Besorgniserregende und nicht so sehr, dass Kinder eine Waffe in der Hand haben. Und hier sehen Sie vielleicht, was der Vorteil der Arcade ist. Solche Lichtpistolen gibt es für die normalen Konsolen, gibt es das, aber es funktioniert nicht so richtig, es gibt kaum Titel. Und was Sie haben, was eben nur die Arcade Ihnen bietet, ein Rennsessel mit Lenkrad und irgendwie das echte Gefühl in so einem Auto zu sitzen, achten Sie auf die Rallye-Streifen auf der Arcade, die genau die gleichen sind wie die Rallye-Streifen Ihres Autos. Also die Immersion erhöht man durch wirklich so die gesamte Haptik drumherum. Das ist auch eine der wenigen Daseinsberechtigungen der Arcade bis heute. Sie haben ein Interface, was Sie zu Hause in dieser Form nicht kriegen. Und natürlich Dance Dance Revolution, was ja interessanterweise dann auch für Konsolen angeboten wird. Aber Dance Dance Revolution ist ja wirklich ein revolutionäres Spiel, muss man so sagen. Weil plötzlich es wirklich heißt, you are the controller. Ah, hier genau, ein kleiner, das ist ein ganz berühmter Film. Ne? Der spielt es dann halt zu Hause. So, und das, Sie kennen das Spiel, also die meisten werden es kennen, Sie müssen halt nicht rhythmisch zu der Musik tanzen, indem Sie die richtigen Felder bedienen, je nachdem, wann die halt auf Sie zukommen. Sie haben eigentlich nur vier Richtungen, links, rechts, oben, unten. So, und dann müssen Sie halt, das ist richtig körperlich auch anstrengend. Und dieses Spiel eignet sich hervorragend so als Performance. Sie können es zu zweit machen, gegeneinander, miteinander. Das ist eine hervorragende Performance, nicht nur in der Arcade, sondern auch zu Hause. Und der hat das irgendwie ziemlich gut im Griff, sein Spiel hier. es ist völlig gewaltfrei. Also es war auch mal ein Spiel, was eine Herausforderung, eine räumliche Herausforderung ohne Waffengewalt löst. Sondern sie müssen halt sehen, dass sie ihre Gliedmaßen koordinieren und dann rechtzeitig da drauf drücken. Also das ist Arcade. Wie gesagt, Arcade, der große Vorteil ist der Raum drumherum und das Interface, mit dem sie arbeiten. Und 93, eigentlich 94 muss man sagen, 94 kommen dann die Konsolen raus, weswegen ich 94 diesen Einschnitt gemacht habe. Sega Saturn, Sony PlayStation und dann 96 die Nintendo 64. Und man muss sagen, die Panasonic 3DO, die aber also kein großer Erfolg war. Was wir jetzt haben, ist die ersten Konsolen, die CD-ROM-Laufwerke haben. Das heißt, wir können jetzt Spiele entwickeln, das habe ich Ihnen letzte Woche ja schon mal so gezeigt, mit Filmsequenzen, mit aufwendigerer Grafik, weil wir das nicht mehr auf irgendwelche Disketten transportieren oder auf beschränkte Festplatten damals 20 Megabyte, 50 Megabyte, das war schon viel, gegen eine CD 600 Megabyte, das können Sie noch nicht mal vorinstallieren, den Content einer CD. Aber wenn Sie es von der CD runterziehen können, dann können Sie größere Spiele machen. Und jetzt fangen die Hersteller an und sagen, okay, CD-ROM ist nichts für PCs, sondern wir brauchen Konsolen damit. Und The Need for Speed wäre vielleicht so einer der berühmteren Titel, die exklusiv für die 3DO rausgekommen sind. Aber die Konsole selber kam nicht an gegen Dinge wie die Sega Saturn. Also Sega hatte halt den Zugriff auf die Arcades. Also Sega schrieb eine Menge Spiele für die Arcades und konnte die dann einfach portieren auf seine eigenen Plattformen. Da haben wir ja letzte Woche schon Sega, haben wir ja schon was gesehen, so mit Sonic als Maskottchen gegen Mario. Und die Sega-Plattformen waren immer so ein bisschen schneller. Und auch hier ganz klar, der Hang geht zu 3D. Virtua Fighter 2 war sehr beliebt auf der Saturn oder Panzer Dragoon war eine sehr bekannte Serie, wo sie halt auf diesen Drachen fliegen und im Grunde genommen arbeitet das noch mit so einer Mischung aus Sprite-Scaling und Polygon. Das ist genauso diese Übergangszeit. Wenn man möglichst gut aufgelöste 3D-Grafik haben will, braucht man halt doch solche Fotos, die man auf irgendwelche Modelle klebt. Wenn man aber freie Kameraführung haben will, braucht man Polygone. Und irgendwie arbeitet man sich dann über diese Texturen allmählich an fotorealistische 3D-Objekte ran. So, und 94 in den 90ern arbeitet Sony mit Nintendo zusammen. Nintendo bittet Sony, entwickelt uns doch mal auf Basis dieser Super NES eine Konsole mit CD. Und Sony macht das. Sony hat ja mit Computerspielen gar nichts zu tun bis zu der Zeit. Also die vermarkten ja eher Unterhaltungselektronik. Und Nintendo arbeitet sozusagen offiziell mit Sony zusammen, aber insgeheim mit Philips, um ein eigenes CD-Format rauszubringen. Bis heute sind ja alle Nintendo-Spiele nicht normale CDs, sondern so spezielle Formate, die auch halt nur ihre eigenen Player lesen können. So, und dann ist Sony 93 total düpiert, weil Nintendo sagt, danke für euren Entwicklungsaufwand, aber wir brauchen euch nicht mehr. Und damit machen sie einen großen Fehler, weil Sony sagt, jetzt haben wir ja eigentlich alles da. Wir hatten die Technik der SNES, wir haben unsere CD-Technik und wir haben eine Konsole, dann geben wir einfach unsere eigene raus. Und der Codename dieses Nintendo-Sony-Kooperationsprojekts PlayStation wird einfach übernommen. Und Sony bringt 94 die PlayStation raus. Und die PlayStation mit eingebautem CD-Laufwerk, es klingt freundlicher als es ist, so ein CD-Laufwerk, sie brauchen ja den Fernseher, um damit zu interagieren. Das wird ein Verkaufsargument der PlayStation sein, dass sie dann die PlayStation 2 hatten, DVD-Laufwerk. Plötzlich brauchen sie kein eigenes DVD-Laufwerk, sondern können Filme über die PlayStation 2 gucken. Und die PlayStation 3 hat ein Blu-ray-Laufwerk. Und auch da sparen sie sich wieder ein Zusatzgerät, weil sie über die PlayStation 3 Blu-rays gucken können. Und Sony PlayStation hat halt das CD-Laufwerk, aber sie können damit Musik hören, aber die wenigsten tun es. Aber es gibt halt epochale Titel, die auf der PlayStation rauskommen, wie Tomb Raider, ist eine so der ersten starken Frauen, die natürlich die wurde natürlich hergerichtet, dass sie den männlichen Spielern gefiel. Aber wenn Sie Tomb Raider kennen, das ist kein Spiel, das nur von der Oberweite seiner Hauptdarstellerin lebt, sondern es ist einfach auch ein gutes Spiel. Es funktioniert sehr gut. Und Lara Croft wird so die Ikone der 90er Jahre sein. Und sie bringt so das Action-Adventure, das 3D-Action-Adventure als Genre so richtig raus. Und es gibt eine Fülle von Imitaten. Selber natürlich ganz klar aus dem Abenteuerfilm und Indiana Jones gespeist. Aber sie bringt auch eigene Elemente rein, die dann bis heute ja daraus auch eine erfolgreiche Reihe machen. Resident Evil bringt das Survival-Horror-Genre raus. Hier sehen Sie auch wieder diese, Also wir haben polygonbasierte Charaktere, entsprechend schlecht ist die Grafik. Aber wir haben plötzlich ein Spiel, in dem es nicht darum geht, mit beliebiger Munition möglichst viele Feinde zu erledigen, sondern mit begrenzten Ressourcen in einer feindlichen Umgebung zu überleben. Also das Genre der Survival Horror als Subgenre des Action-Adventures, hatten wir ja in dem Genre-Teil schon mal gesprochen, kommt 96 auf die PlayStation. Final Fantasy VII ist bis heute eines der, naja, bekanntesten oder am besten besprochensten Teile der Final Fantasy-Reihe, in dem halt so japanisches Rollenspiel, rundenbasierte Kämpfe, in dem aber auch hier wieder die Vorteile für den Soundtrack vor allem der PlayStation ausgenutzt werden. Denn das ist das Schöne an der CD, wir können auf der CD ganz normale Audiodateien unterbringen, die man auf der normalen CD auch hat, und das machen auch manche Spiele. Dann können Sie die CD als Spiel-CD benutzen, der Soundtrack kommt direkt von der CD. Sie können die CD aber auch in Ihren CD-Spieler einlegen und den Soundtrack einfach so hören. Und das funktioniert bei einigen Spielen, wenn sie auf CD ausgeliefert werden. Gran Turismo ist eines dieser, also es gibt ja eine Menge Rennspiele, Gran Turismo, die Reihe geht da los. 1997 auch von Sony herausgegeben. Die zielen ja auch auf diesen fotorealistischen, dass es aussieht wie eine Live-Übertragung von einem Autorennen. Und diese Spiele sind immer sehr realistisch in der Darstellung, aber nicht im Verhalten der Autos. Sie können gegen andere Autos fahren, gegen die Wände und so. Und da passiert erstmal lange Zeit nichts, weil es doch stärker darum geht, das Rennspiel aufrechtzuerhalten und nicht so sehr eine realistische Simulation von Rennspielen zu erreichen. Silent Hill wäre im Bereich Survival Horror ein cinematografischer Titel, also der läuft sehr, sehr stark über die Geschichte und über den Ablauf der Geschichte. Es gibt ja jetzt auch eine Verfilmung, die wieder mäßig geglückt ist, ist aber ein sehr berühmter Titel, weil er halt eine sehr starke Story hat, zumindest für seine Zeit. Oddworld ist ein beliebter Plattformspiel, ein Cinematic Platformer, der mit sehr gut gerenderten Figuren rauskommt, aber ansonsten so in der Tradition der Mario-Spiele steht. Metal Gear Solid bringt 1998 das Stealth-Genre raus. Also das hatte ich Ihnen auch schon mal gezeigt über Stealth. Das wäre auch sehr schön für die KI-Analyse. Hier sehen Sie nämlich auf dem Monitor oben, was ist das Sichtfeld meiner Gegner. Also die Mechanik wird immer auch sehr sichtbar gemacht. Und solange die Gegner sie nicht sehen, sind sie halt auch verborgen. Aber sie haben zu wenig Ressourcen, um da in längere Kämpfe auszuhalten. Sie müssen sich da halt durchschleichen. Also das ist auf der Sony. Und Nintendo reagiert 2 Jahre später mit der N64, 1996, und bleibt seiner Linie treu. Nintendo ist für Super Mario, muss man sagen. Also das ist auch ein Grund, das ist ein System-Seller. Es gibt Leute, die kaufen sich die N64, weil da Super Mario 64 drauf läuft. Die, auch das habe ich Ihnen schon mal gezeigt, eben diese 3D-Camera-Control als freie Kamerabewegung zum ersten Mal in so ein Spiel einführt, weil sie ganz anders die Tiefeninformationen verarbeiten. Der Virtua Fighter, der konnte das auch, aber nur, weil nichts im Weg stand. Bei Super Mario kann sich die Kamera frei bewegen, weil sie diesen Z-Buffer haben, wenn Sie den Begriff noch kennen, Z-Buffering, also wir speichern für jedes Objekt, wo ist es in der Tiefe, wo liegt es in der Tiefe, und können daraus dann berechnen, was wird wie angezeigt. Und Mario Kart 64, auch das wird so ein Spiel sein, was viele von Ihnen kennen. Das ist, sie waren nämlich genau in dem Alter, als sie die Zielgruppe für die N64 waren. Als Rennspiel, auch das wird auf jeder Plattform, die Nintendo rausgibt, wird das wieder aufgelegt. Nintendo weigert sich ja hartnäckig, seine Franchises anderen zu lizenzieren. Also wer Mario spielen will, muss Nintendo kaufen, die Nintendo-Konsolen. Und kann nicht sagen, dann spiele ich halt Mario auf meiner PlayStation. Das gibt's da einfach nicht. Und Nintendo hat eine Menge gute Franchises, also Metroid, die Mario-Reihe, die Zelda-Reihe, von denen sie halt auch ganz gut leben können. Und es gibt so Zusatzangebote wie GoldenEye, also eine James-Bond-Adaption, die einer der ersten Shooter sind, ist einfach ein Ego-Shooter, aber auf einer Plattform. Shooter waren in den 90ern ein ganz klares Privileg der PCs. Und die haben einen ziemlich gut funktionierenden Shooter, der sich an der Golden-Eye-Story von James Bond orientiert und im Grunde genommen schon klar macht, also wer Stories erzählen will von Actionfilmen, der kann das sehr gut in dem Shooter machen. Ein Jahr später kommt ja dann Half-Life auf dem PC raus und übernimmt eigentlich das, was bis dahin die Adventures hatten. Natürlich Legend of Zelda, das beste Spiel aller Zeiten in vielen Rankings, Ocarina of Time. als Action-Adventure mit leichten, mild Roleplaying. Also es gibt wenig Rollenspielelemente, so ein bisschen. Vor allem haben sie Z-Targeting, also dass sie müssen ja in dem tiefen Raum, müssen sie ja irgendwie die Dinge anvisieren. Das ist so ein Spielelement, was reinkommt. Aber ansonsten, Ocarina of Time wäre eine eigene Vorlesung wert. Machen wir bestimmt mal in der Klassiker-Reihe, um die ganzen Elemente, was eigentlich dieses Spiel so erfolgreich macht, entsprechend herauszuarbeiten. So, 99 kommt was, damit, ich glaube, damit können wir heute dann auch aufhören, oder? Jetzt eine Folie habe ich danach noch hier. Super Smash Bros., in dem die verschiedenen Franchises gegeneinander antreten. Das wird Disney dieses Jahr mal zum ersten Mal rausbringen. Also, dass man sagt, wir haben jetzt Mario und Pokémon und Zelda und Metroid und wen wir alles haben. Metal Gear Solid, was bei uns läuft. Und jetzt lassen wir die einfach mal in so einem Kampf, in so einem Fighting Game gegeneinander antreten. Ist eine sehr beliebte Reihe. Bis heute auch gibt es die Super Smash Bros. Brawl und wie sie alle heißen. Auch wieder auf allen Nintendo-Plattformen, in dem so ein Franchise-Mashup stattfindet. Also kein Mashup von Spielelementen, sondern indem man einfach mal verschiedene Charaktere antreten lässt. Und das letzte N64-Spiel für heute, Winback Covered Operations, führt ein Spielelement ein, was bis heute die Shooter ausmacht. Sticky Covers, also dass sie sich in irgendeine, sie verstecken sich, verschanzen sich hinter etwas, können dann aber zielen und dann aus dem Cover hervorspringen und irgendwie ihre Ziele anvisieren. Das ist sehr wichtig, damit sie mit ihren Munitionen und mit ihrem Leben einigermaßen gut haushalten. Also für die Shooter-Spieler unter Ihnen, Sie werden wissen, was das bedeutet. Für alle anderen ist es halt, seit 99 hat sich die Zeit der, hat sich das Art und Weise, wie man Shooter spielt, hat sich halt durch diese Mechanik grundlegend verändert. So, und mit den Portablen machen wir nächste Woche weiter und gehen dann auch in die 2000er. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Woche. Melden Sie sich bei FlexNow an. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie die mir gerne stellen.